Nun, es kam ganz überraschend, aber vielleicht wird mal die Stunde so überraschend über uns alle kommen und dann heißt es auch fertig zu sein. Dann heißt es bereit zu sein und mit ihm einzugehen, obwohl ich selbst auch nicht zubereitet oder kein Wort vorbereitet habe. Möchte ich das Wort lesen, das ich heute schon gelesen habe zu Hause. Ich habe es eigentlich nicht gelesen, dass ich es hier lesen will, aber ich habe es gelesen und ich möchte es hier nochmal lesen. Ich möchte aus Galater 4 lesen, von Vers 6. Galater 4 von Vers 6. Weil ihr jetzt aber Söhne seid, hat Gott den Geist seines Sohnes in unsere Herzen gesandt, der da ruft, aber lieber Vater, mithin bist du kein Knecht mehr, sondern ein Sohn. Bist du aber ein Sohn, so bist du auch ein Erbe durch Gott. Damals freilich, als ihr Gott noch nicht kanntet, habt ihr solchen Göttern gedient, die ihrem Wesen nach gar keine Götter sind. Da ihr jetzt aber Gott erkannt habt oder vielmehr von Gott erkannt worden seid, wie könnt ihr euch da nur wieder den erbärmlichen und armseligen Elementen zuwenden und Lust haben, ihnen noch einmal von Neuem als Knechte zu dienen? Vielleicht nur bis dahin dieses Gotteswort. Ich denke, dieser Mann Gottes, Paulus, er schreibt hier an den Galatern diese Worte, aber ich denke, sie sind nicht nur für ihn in jenen Tagen wichtig gewesen, sondern sie sind auch in unseren Tagen wichtig. Und es ist gut, wenn wir wissen, was wir einmal waren, wenn wir wissen, dass wir Knechte der Sünde waren, dass wir unterjocht waren und dienten dem Teufel und all dem, was da war. Aber durch die Gnade Gottes wissen wir, dass wir erlöst worden sind und dass wir jetzt nicht mehr Knechte sind oder irgendetwas, sondern wir sind Söhne Gottes geworden. Ja, und in der Tat, wir dürfen rufen, aber lieber Vater. Niemand, Brüder und Schwestern, kann so rufen oder beten aus der Tiefe seines Herzens wie ein wahrer Sohn. Er weiß, wie er zum Vater zu rufen hat. Er weiß, wie er zu bitten hat. Er weiß, mit wem er spricht. Und so ist es mit uns geworden. Wir wissen, an wem wir glauben. Wir wissen, zu wem wir beten. Und wir wissen, wem wir uns anvertraut haben. Wir wissen, zu wem wir gehören. Und so sehen wir, es sind keine toten Götter mehr oder Götzen, die wir dienen, wie wir es früher hatten, sondern wir dienen dem lebendigen Gott. Ja, dem Gott, der uns geliebt hat, der uns gerufen hat, der uns gesucht hat, der uns herausgezogen hat aus all dem, in dem wir drinnen steckten und hat uns zu seinen Erben gemacht. Und darum dürfen wir uns freuen. Hier heißt es, bist du aber ein Sohn, so bist du auch ein Erbe durch Gott. Brüder und Schwestern, das ist Tatsache. Wenn wir hier vielleicht auf Erden auch nichts zu verzeichnen haben, aber wir wissen eins, das Erbteil ist uns sicher geworden. Das Erbteil bei unserem Gott. So steht's hier geschrieben. Paulus sagt es, bist du aber ein Sohn, so bist du auch ein Erbe durch Gott. Und das macht uns froh und das macht uns glücklich. Natürlich mögen sich Menschen in diesen Tagen vielleicht sehr rühmen und sich hochpreisen und meinen, sie haben alles und sie haben die größten Erbteile, die es auf Erden gibt. Aber was nützen sie uns? Sie sind uns alle, wir wissen, vergänglich. Aber das Erbteil, das uns zuteil wird, Brüder und Schwestern, ist ein Erbteil, das für ewig Gültigkeit hat und das droben ist, wo weder Motten noch Rost sind, noch sonst etwas, sondern ein Erbteil, das uns von Gott bereitet ist. Und darum sind wir froh in unseren Herzen und Menschen, die es nicht verstehen, die kein Erlebnis mit Gott gemacht haben. Sie können es auch nicht verstehen, weshalb wir uns freuen können, weshalb wir jauchzen können, weshalb wir jubeln können, weshalb wir Gott anbeten können. Ja, weshalb wir unseren Mund auftun, weil das Herz voll ist. Darum geht der Mund über. Wir beten ja nicht zu toten Götzen. Wer Gott nicht erlebt hat, versteht es nicht und wird sich ärgern. Er wird sich stoßen an diesen und jenem. Aber diejenigen, die verstehen es, die es mit Gott erlebt haben und die das Erlebnis gemacht haben, und darum ist es notwendig, dass wir alle das Erlebnis mit Gott machen und dass wir eingehen können, dass wir zu seinen Söhnen oder zu seinem Sohn oder Tochter werden, dass wir das Erbteil empfangen, nicht was uns ein Mensch gibt auf Erden, sondern das, was uns dort bereitet ist in jener Herrlichkeit. Brüder und Schwestern, es ist die Freude da, weil wir wissen, das große Erbteil ich bald empfange. Wenn auch auf Erden ich nichts bedeut. Natürlich, Menschen mögen sagen, was bist du schon? Natürlich, ich bin nichts auf Erden. Aber ich weiß, dort ist das Erbteil für mich bereitet. Glory sei unserem Gott. Ihm sei die Ehre. Ich denke, wir alle könnten anfangen zu jauchzen und zu jubeln, die wir den Herrn erlebt haben. Ich möchte euch etwas erzählen. Zu mir kamen mal Menschen und sie beide sind nicht gläubig. Einer war wohl mal gläubig, der ist zurückgefallen. Und als wir anfingen, das Tonband laufen zu lassen mit den Liedern, dann fingte man an, die Flucht zu ergreifen und er lief raus aus der Wohnung. Weshalb? Warum? Seht ihr, so ist es. Es trennt sich, wo der Herr nicht ist, da ist Finsternis, da ist der Teufel. Und da stößt man sich und dann ergreift man die Flucht. Aber wir brauchen keine Flucht zu ergreifen, sondern wir scharen uns um sein Wort. Und wir wissen, es ist uns etwas Kostbares. Möge Gott uns weiter segnen. Amen. Amen.
Lob und Dank sei dem Herrn. Ich möchte aus Epheser Kapitel 3 von Vers 4 lesen. Daran könnt ihr, wenn ihr es liest, meine Vertrautheit mit dem Geheimnis Christi erkennen, das in früheren Zeitaltern den Menschenkindern nicht kundgetan worden ist, wie es jetzt seinen heiligen Aposteln und Propheten geoffenbart worden ist, dass nämlich die Heiden Miterben und Miteinverleibte und Mitgenossen der Verheißung in Jesus Christus sind, durch die Heilsbotschaft, deren Diener ich geworden bin, nach der Gnadengabe Gottes, die mir nach der in ihrer Wirkung gewaltigen Kraft verliehen worden ist. Mir, dem Geringsten unter allen Heiligen, ist dieses Gnadenamt verliehen worden, den Heiden die Heilsbotschaft von dem unergründlichen Reichtum Christi zu verkündigen und allen Aufklärung darüber zu geben, welche Bewandtnis es mit der Verwirklichung des Geheimnisses hat, das von Urzeiten in Gott, dem Schöpfer aller Dinge, verborgen gewesen ist, damit nunmehr den Gewalten und den Mächten in den Himmelsräumen durch die Gemeinde die vielseitige Weisheit Gottes kundgetan werde, deren Vorsatz oder diesen Vorsatz, den er von Ewigkeit her gefasst hatte, hat er zur Ausführung gebracht in Christus Jesus, unserem Herrn, in welchem wir die freudige Zuversicht und den freien Zutritt im freudigen Vertrauen durch den Glauben an ihn haben. Deshalb bitte ich auch darum, in meinen Leiden für euch nicht mutlos zu werden. Das ist ja eine Verherrlichung für euch. Wenn wir ein solches Gotteswort lesen, dann geht's uns durch Mark und Bein. Paulus, ein Apostel des Herrn, will Aufklärung geben über das, was Gott vor allen Zeiten gefasst und verwirklicht. Aber das konnte er nur, weil es ihm selber geoffenbart worden war. Er saß nicht mehr zu den Füßen Gamaliels, sondern zu den Füßen Jesu Christi, von dem selber geschrieben steht, dass er das Geheimnis Gottes ist. Und in ihm sind alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis Gottes verborgen und auch geoffenbart, beides. Dem Ungläubigen verborgen, dem Gläubigen geoffenbart. Denn so ist es. Paulus schreibt an einer Stelle, wohl im 2. Korinther 4, wenn das Evangelium, das wir verkündigen, verborgen ist, dann nur denen, die verloren gehen, weil der Gott dieser Welt ihnen die Augen verblendet hat. Aber denen, die Glauben geschenkt haben, ihnen ist das Licht in der Finsternis aufgegangen. Paulus hat den Gläubigen in jener Zeit Aufklärung geben können über die Verwirklichung des Geheimnisses Gottes. Wenn er heute in unserer Mitte sein könnte, als ein solcher Gottesmann, er würde dasselbe vielleicht, wird es damals Menschen gegeben haben, die gesagt haben könnten, Paulus, du willst Aufklärung geben über Dinge, die Gott vor Grundlegung der Welt geplant hat. Jawohl, denn Gott hat es geoffenbart. Und wenn Gott etwas offenbart, dann können wir es verkündigen. Der ganze Heilsplan Gottes ist eine Offenbarung Gottes. Und eine Offenbarung zieht die andere nach sich. Und es kam mir der Gedanke, als die einzelnen Worte vorgelesen worden sind, ob wir an dieser Stätte wohl diese Dinge hören, sie bejahen, sie von Herzen glauben, das einerseits, aber andererseits, ob wir Gott in einer solchen Weise erlebt haben, dass das alles uns Geist und Leben werden kann. Es ist ein großer Unterschied, ob wir die Dinge nur hören und sie begutachten, sie bejahen oder ob wir ein Erlebnis mit Gott gemacht haben. Ihr wisst, wir sind Gott sehr dankbar für die mächtige Offenbarung seines Wortes. Aber Brüder und Schwestern, ich habe das nicht nur auf der Beerdigung gesagt, das kann überall gesagt werden. Ewig leben kann nur der, der das ewige Leben empfangen hat. Und das ewige Leben ist in Jesus Christus, dem Sohne Gottes. Niemand kann sagen, ich glaube das von Gott geoffenbarte Wort und damit werde ich dabei sein, sondern das ewige Leben muss in uns sein. Ihr werdet sagen, Bruder Frank, wir haben doch eine Bekehrung erlebt und so weiter. Aber das ist ja gerade, was wir damit anschneiden wollen. Ob wir Gott in einer Weise erlebt haben, dass wir genau wissen, sein Geist gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. So haben wir es im Einleitungswort ja gehört. Sein Geist gibt Zeugnis unserem Geist. Nicht, dass wir uns selber etwas einreden müssten. Es muss so weit kommen, dass wenn wir schier an uns selber noch zweifeln würden, dass der Geist Gottes unserem Geist Zeugnis gibt, dass wir Kinder Gottes sind. Nicht, dass wir nachhelfen müssten, sondern dass der Geist Gottes in einer solchen Weise Zeugnis geben könnte unserem Geiste, dass da nichts Ungewisses mehr wäre, sondern eine solche Gewissheit, dass der Feind uns nichts mehr rauben könnte, sondern dass wir ein für alle Mal wüssten, wir haben Gott erlebt und wir haben das ewige Leben empfangen. Unsere Schuld und unsere Sünde ist gesöhnt. Ach, ich glaube, es geht nicht nur mir so. Wir sehnen uns danach, Gott neu zu erleben. Und alle Trübsale, die über uns kommen, und wenn sie nichts anderes ausrichten, als dass sie unsere Knie vor dem Herrn beugen, und nicht nur die Knie, sondern unsere Herzen, unser ganzes Wesen, unser ganzes Gemüt, dass wir gebeugt werden vor dem Allmächtigen, dass er sich neu offenbaren könnte in unserem Leben, ja, dass er neu beleben könnte sein Volk. In diesem Zusammenhang hier, als Paulus zu den Ephesern geschrieben hat, dass er Aufklärung geben wollte über die Bewandtnis mit der Verwirklichung des Geheimnisses, das von Urzeiten her von Gott dem Schöpfer alle Dinge verborgen gewesen, damit es nunmehr auch den Gewalten und den Mächten in den Himmelsräumen durch die Gemeinde oder die vielfältige Weisheit Gottes kundgetan werde. Ihr wisst, Gott hat in der Gemeinde die Stätte gefunden, in der er sich offenbaren kann. Es gibt keinen Ort, den wir benennen könnten. Niemand kann sagen, in Jerusalem wird angebeten oder auf dem heiligen Berge. Angebeten wird dort, wo man zusammenkommt im Namen des Herrn und sein Wort hört und es glaubt, da wird im Geist und in der Wahrheit angebeten. Man braucht keine Pilgerreise zu machen zu irgendeiner sogenannten heiligen Stadt oder Stätte, sondern da selbst, wo Gott mit uns redet, sind wir an der heiligen Stätte angekommen. Und da selbst, ob auf dem Berg oder im Tal, spielt keine Rolle, sondern der Ort, wo Gott mit uns redet, ist es, wo wir von dem Geist der Wahrheit durchdrungen werden. Und das ist ja, was die meisten nicht haben wollen. Es gibt genügend Gläubige, die laufen herum mit dem Geist der Lüge. Sie können die Wahrheit nicht ertragen. Sie haben Angst vor der Wahrheit. Ich sage das nicht nur so dahin. Und wenn Paulus in jener Zeit, hier schreibt er ja in Kapitel 4, er gibt ja nicht nur Aufklärung über das Geheimnis, das in Gott, dem Schöpfer, verborgen war, sondern er gibt auch darüber Aufschluss, wie die Gläubigen dazu kommen können, um dieses alles zu erfassen. Und dann sagt er hier in Kapitel 4 von Vers 22, dass ihr nämlich im Hinblick auf den früheren Lebenswandel den alten Menschen ablegen müsst, der sich infolge der trügerischen Begierden zugrunde richtet, dass ihr dagegen im tiefsten Inneren eures Geistes Lebens erneuert werden müsst. Dieses hier, dass ihr dagegen im tiefsten Inneren eures Geistes Lebens erneuert werden müsst und den neuen Menschen anziehen, der nach Gottes Ebenbild geschaffen ist, in wahrhaftiger Gerechtigkeit und Reinheit. Wir haben dieses Wort hier schon durchgenommen. Aber Paulus sagt dann weiter, schreibt an solche Menschen, darum legt die Lüge ab und redet die Wahrheit, ein jeder mit seinem Nächsten. Wir sind ja untereinander Glieder, sogar den Gläubigen muss gesagt werden, darum legt die Lüge ab und redet die Wahrheit, ein jeder mit seinem Nächsten. Es geht also nicht nur darum, dass wir zusammenkommen und sagen, ja, wir sind gerne bereit, uns Aufschluss geben zu lassen über die Verwirklichung des Heilsplanes Gottes, wie er es seinen Knechten, den Aposteln und Propheten geoffenbart hat, sondern wir müssen auch bereit sein, die Ermahnung zu hören, die Paulus durch den Geist geleitet uns zu geben hat, uns allen. Nicht nur denen, die nicht hier sind, sondern uns, die wir heute Abend hier sind. Und wenn unter den Gläubigen nicht so viel gelogen werden würde, sähe es anders aus. Und viele haben die Wahrheit nicht annehmen können, weil sie nicht nur lügen, sondern den Geist der Lüge haben. Und sofern sie auch Wahrheit hören, Sie stellen alles auf den Kopf. Wenn man ihnen von Gott sagt und ihnen doch anhand der Heiligen Schrift klar macht, dass sich Gott als Vater, Sohn und Heiliger Geist geoffenbart hat und so weiter. Und sie gehen davon. Und dann sagen sie trotzdem noch, die glauben nicht mehr an den Vater und den Heiligen Geist, die glauben nur noch an Jesus. Habt ihr schon mal gehört? So ist das. Sie hören ganz genau, was man sagt. Aber sie gehen davon und sagen nicht das, was sie gehört haben. Und nicht das, was gesagt wurde. Sie sagen etwas ganz anderes, nämlich das, was der Geist der Lüge ihnen vordiktiert. Sonst haben sie ein Gedächtnis. Sie können euch erzählen, was in Russland war oder in Sibirien. Das können sie euch noch nach 25 oder 30 Jahren erzählen. Aber sie können von Krefeld wegfahren und nur 20 oder 50 oder 100 Kilometer gefahren sein. Sie wissen nicht mehr, was gesagt wurde. Was der Chruschtschow gesagt hat, wissen Sie doch, aber was hier unter dem Worte Gottes gesagt worden ist, das wissen Sie nicht mehr. Und weshalb nicht? Weil Sie nicht den Geist der Wahrheit haben. Der Geist der Wahrheit aber, der wird die Wahrheit so aufnehmen, schätzen und sich darüber freuen, als wäre uns das größte Los auf Erden zuteil geworden, das überhaupt einem Menschen zuteil werden kann. Und solche biblischen Wahrheiten, die kann man dann auch nicht entstellen oder anders darlegen, sondern so wie sie uns im Worte Gottes gesagt werden und dargestellt werden, so nehmen wir sie auf. Aber gerade darin wird offenbar, wir brauchten nur in die Zeit Jesu zurückzugehen und wie sie ihm immer wieder etwas, und Bruder Schwill hat es ja wohl schon erwähnt, nachdem die Wahrheit in Person in ihrer Mitte war, dann sagte man, ja, was ist Wahrheit? Was ist Wahrheit? Dabei war die Wahrheit in Person da, der von sich selber sagen konnte, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und ein, wer war's wohl? Herr, zeige uns den Weg, wohin wir gehen sollen. Und der Weg war da. Er spricht, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Brüder und Schwestern, es ist tatsächlich möglich, von frommen Dingen zu reden, ohne direkten Anschluss an das zu haben, was Gott wirklich tut. Und deshalb, hier an dieser Stätte soll kein frommes Geschwätz sein. Hier soll Gott zu seinem Rechte kommen. Und dann heißt es, leget ab die Lüge, ganz gleich in welcher Form und in welcher Art, sondern es muss alles abgelegt werden und wir müssen die Wahrheit reden mit unserem Nächsten. Das ist unsere Schuldigkeit. Nichts darf anders gesagt werden, als wie es sich vor dem Herrn gebührt. Es heißt dann weiter, wir sind ja untereinander Glieder. Zürnet ihr so, sündiget dabei nicht. Lasst die Sonne über eurem Zorn nicht untergehen. Auch das darf nicht sein. Es darf kein Zürnen sein und die Sonne darüber untergehen lassen, sondern ein Gotteskind wird sich Mühe machen, ja nicht nur das, sondern der Geist Gottes wird überzeugen. Und ich sage euch die Wahrheit, das kann nur Gott bewirken in unserem Leben, dass wir nichts Böses anrechnen, dass überhaupt, wenn etwas auf uns zukommt, ganz gleich in welch einer Form, dass wir einfach sagen, Herr, vergib der Bruder oder die Schwester oder irgendjemand, sie wissen nicht, was sie tun, vergib ihnen. Man nimmt die Dinge nicht erst in sich auf und baut sie weiter und weiter und weiter, bis eine Lawine daraus wird und man sich schier versündigt, sondern man bringt alles dem Herrn hin, man legt es ihm hin und dann wird er es wohl machen zum Preise seines Namens. Zürnet ihr, an sich kann ein Gläubiger ja wohl nicht direkt zürnen. Es steht, zürnet ihr, so sündiget dabei nicht, aber wir wissen, der Zorn des Menschen tut nicht, was recht ist vor Gott. Wenn ein Mensch sich irgendwie hinreißen lässt, um zornig zu werden und überhaupt zu zürnen, aber zürnen ist ja wohl etwas anderes als zornig zu werden, denn wenn jemand zürnt, dann ist er ja böse. Naja, wie dem auch sei. Aber das soll alles nicht sein im Leben eines Gläubigen. Es muss dahin kommen, dass der neue Mensch in uns und an uns offenbar wird. Komme, was da komme. Die Schrift sagt, leget den alten Menschen ab und erneuert euch. Zu dem Ebenbilde Gottes sollen wir geschaffen sein, in wahrhafter Gerechtigkeit und Reinheit. Aber so haben wir es auch gehört, dass der Geist widerstrebt dem Fleisch und das Fleisch dem Geist. Aber wenn wir uns vom Geiste Gottes leiten lassen, werden wir das vollbringen, was geistlich ist. Und wir werden als Kinder Gottes zum Segen sein füreinander. Es wird uns an nichts mehr gelegen sein, als nur noch daran, o Gott, gib mir ein Erlebnis mit dir, eine solche Erfahrung mit dir, die mein inneres Leben, das Leben des Geistes, einfach aufblühen lässt. Stunden der Trübsal sind Stunden der Besinnung. Nicht, dass wir uns selber oder sonst jemand bedauern sollten, das ist damit nicht gemeint, aber in den Spiegel des Wortes können wir hineinsehen. Und wenn dann Gott uns etwas zeigt, dass wir es beherzigen und unter das Kreuz bringen und wissen, er schenkt Gnade. Ich wünsche mir, ich wünsche uns allen ein neues Erlebnis mit Gott in einer solch gründlichen Weise, dass man nicht mehr nachhelfen müsste, sondern dass uns allen geholfen wäre, dass wir Gott in einer Weise erleben könnten, dass nicht ein einziger in unserer Mitte wäre, der die Dinge nur noch vielleicht erkenntnismäßig in sich aufnimmt, sondern dass alles in unserem Herzen zu einer lebendigen Offenbarung des Geistes werden könnte. Nicht nur Ja sagen, sondern Gott soll sein Amen dazu sagen können, indem wir eine Begegnung mit ihm haben und ihn aufs Neue erleben. Ich hoffe, ihr wisst, was wir meinen, wovon wir sprechen. In allen Erweckungsversammlungen, ganz gleich zu welcher Zeit, gab es keine phlegmatischen Bekehrungen. Es gab keine Sachen mit dem Kopfe, sondern mit dem Herzen. Heute, wenn heute ein Mensch meint, er überlegt sich, ob er was zu bekennen hat, und dann überlegt er sich, wann er es bekennen soll, und dann schiebt er es auf, und dann überlegt er sich's noch einmal, ob er es überhaupt tun soll, ob es Sinn hat oder nicht. Wisst ihr, was die Bibel sagt? Habt ihr schon mal gelesen in Samarien, als das Wort Gottes gepredigt wurde, bekannten die Leute unverhohlen ihr Treiben, und es heißt, sie brachten die Zauberbücher zusammen und haben ein Feuer gemacht. Es war keine verstandesmäßige Bekehrung und Überlegung, die man da anstellte, sondern hier war die Predigt. Der Geist hatte sie gepackt, sie haben bekannt, zusammengebracht was, sie haben keinen Pfaffen mehr gefragt, nichts mehr. Da hatte Gott mit ihnen geredet, da haben sie abgerechnet, eine ganze Sache haben sie gemacht. Heute überlegen wir, wer weiß wie lange, und dann hat's uns schon längst wieder verlassen und wir wissen nicht, wie wir vorwärts kommen sollten. Möge Gott über uns in einer solchen Weise kommen, durch sein Wort und durch seinen Heiligen Geist. Ich sage nichts, dass jemand hier nun anfangen soll, auszuerzählen. Aber ist etwas da, das uns tatsächlich Mühe macht, wie damals denen zu Samarien, dass sie von der Predigt und vom Geiste Gottes ergriffen waren? Es heißt, sie bekannten offen ihre Sünden und haben ihr vorheriges Treiben gesagt und haben die Dinge zusammengebracht und haben sofort aufgeräumt, und schon geschah es, dass sogar der Zauberer selber sich bekehrte. Wie ist ja eine andere Sache, aber sein Geschäft war zu Ende, denn da hatte Gott sein Geschäft, nämlich eine ganze Sache. Brüder und Schwestern, wenn Gott in unserer Mitte eine Sache machen soll, dann ist das eine ganze Sache. Und mit halben Sachen werden wir unser ganzes Leben lang Kummer haben. Wenn wir es aber gestatten, dass Gott eine ganze Sache macht, dann hört aller Kummer auf. Dann hört alles auf. dann wird etwas Neues. Wir räumen mit dem Alten auf, und wenn es im Feuer und in Flammen aufgeht, wir räumen damit auf. Aber da könnt ihr euch drauf verlassen. So wie damals Gott mächtig gegenwärtig war, um zu wirken. Es war etwas Gründliches. Und das brauchen wir alle, Brüder und Schwestern. Etwas so Gründliches. Nichts Oberflächliches, sondern Gründliches. Und sollte jemand von irgendwelchen Dingen nicht losgelassen werden oder was immer uns zum Hindernis sein mag, schreit es aus, ob hier oder zu Hause, damit wir es loswerden, damit sich Gott offenbaren kann. Es geht heute nicht mehr darum, ach, ich verliere dann mein Image oder irgendjemand wird mich scheel ansehen. Wer ist irgendjemand und wer sind wir? Wir haben es gehört, der Herr bereitet sich schon aus dem Mund der Kinder und Säuglinge ein Lob. Und warum soll er es nicht aus uns bereiten, an denen er so Großes getan hat? Man muss einmal über seinen eigenen Schatten springen können und von Gott in einer Weise ergriffen sein, dass einem alles gleich ist, wenn man auch alles um sich selber preisgibt. Und wenn man nur weiß, so jetzt hat der Geist Gottes dich erfasst, du kannst nicht mehr nach Hause gehen und noch überlegen, was du dann dort machst, sondern hier an dieser Stätte, wo Gott mit uns redet. Und wer es nicht laut sagt, der sagt es leise. Aber lasst uns mit Gott reden und dahin kommen, dass der Geist Gottes in einer solchen Weise an uns wirken könnte, dass das einfach offenbar werden würde, dass die Predigt, und die haben es gehört, dass es eine gewaltige Wirkung hat, das Wort des Herrn. Das kann nur da sein, wo Menschen das Wort Gottes auf sich wirken lassen. Und nicht nur das, sondern wo der Geist des Herrn das Wort in uns lebendig macht. Hier an dieser Stelle könnte eine Stätte sein, in der alle ohne Argwohn und Arglist, ohne Verdächtigungen, ohne irgendetwas im Geist und in der Wahrheit anbeten können. Niemand braucht irgendwo anders hinzugehen, um eine heilige Stätte und heilige Atmosphäre zu finden. Hier kann eine heilige Stätte und eine heilige Atmosphäre sein, wenn der Heilige uns mit seiner heiligen Atmosphäre ergreift. Wie oft haben wir es gehört? Es geht um die Harmonie unter dem Volke Gottes. Es geht darum, dass ein jeder eilt, um seine eigene Seele retten zu können. Und wie schon gesagt, was damit zusammenhängt, hängt zusammen. Es gibt darüber kein Schema. Wichtig ist, wenn der Geist Gottes über uns kommt, dass wir es nicht aufschieben, sondern tatsächlich, da selbst, wo Gott mit uns geredet hat, wollen wir alles ordnen und uns zurechtbringen lassen. Sollte jemand, wie wir es ja gelesen haben, zürnet ihr, so sündiget nicht. Und was da alles so steht, wir mögen meinen, wir sind darüber hinweg. Ich sage euch, wir sind nicht eher darüber hinweg, bis wir es alles unter das Blut des Lammes gebracht haben. Wir sind manchmal über Dinge eine Woche weg oder einen Tag und schon sind die Dinge nicht mehr weg. Es sei denn, der Heilige Geist hat uns überzeugt. Und dann ist es eine andere Sache. Das ist nämlich ein ganz großer Unterschied, ob ein Mensch sagt, hör mal, verzeih mir, ich habe dir wehgetan. Das ist eine Sache. Wenn aber jemand unter der Wirkung des Heiligen Geistes ist und es kommen Tränen, er wird zerbrochen und er spricht, Herr, sei mir gnädig, das hätte ich nicht tun dürfen, verzeih mir, ist eine ganz andere Sache. Wir können im Volksmund, wir haben ja alle Umgangsformen, zumindest meinen wir es zu haben, da kann man manches so nach verstandesmäßiger Überlegung tun. Aber Brüder und Schwestern, wir haben ein Wort des Geistes gehört, ein Wort der Offenbarung, ein Wort der Kraft. Hier genügen keine verstandesmäßigen Überlegungen, hier muss der Geist Gottes wirken können. Hier muss etwas geschehen in Wahrhaftigkeit, in Reinheit und in Heiligkeit zum Preise unseres Herrn. Und so wird der neue Mensch tatsächlich angezogen, denn es steht geschrieben, zieht den neuen Menschen an, der nach Gottes Ebenbild geschaffen ist, in wahrhafter Gerechtigkeit und Reinheit. Wir als Menschen, ganz gleich wer wir sind und was wir mit Gott erlebt haben mögen, wir alle werden neu überzeugt unter der Predigt des Wortes. Wir alle werden neu vom Geiste Gottes überführt. Und es ist nicht einer da, der sich freisprechen könnte, aber der Herr ist da. Er spricht frei, aber aufgrund des vergossenen Blutes. Er spricht nicht nur frei und sagt, du geh jetzt frei aus. Das Blut redet für uns. Und in dem Moment, wo wir uns vor Gott schuldig finden, können wir nicht einfach sagen, so verzeih mir, sondern es geht nicht am Blut des Lammes vorbei. Das Blut bedeckt meine Schuld und macht hell mich und weiß. Das Blut des Lammes reinigt mich. Darauf kommt es an, dass wir nicht nur etwas sagen, sondern dass wir das Richtige sagen, um das Richtige zu erleben. Gott wird uns gnädig sein, davon bin ich überzeugt. Ihr wisst ja, die Zeit, in der wir leben, ist sehr ernst und sehr kurz. Und wir alle möchten vor Gott bestehen. Niemand soll zurückbleiben. Wir brauchen keine mächtigen Predigten. Wir brauchen das mächtige Wirken des Heiligen Geistes in unserer Mitte, in einer solchen Weise, dass jedes Herz erfasst, zerbrochen wird, so dass wir uns beugen können vor dem Herrn und wenn nötig auch voreinander, damit Gott uns aufrichten kann und uns segnen aus dem Reichtum seiner Gnade. Wir haben den Heiligen Geist empfangen, wir sind wiedergeboren und wir können sagen, Abba, lieber Vater. Und Gott wird gnädig genug sein, uns zu vergeben, uns neu zu beleben, neu zu segnen. Habt ihr alle dieses Verlangen in euren Herzen, dass Gott sich mächtig offenbaren möchte? Der Weg dahin geht durch Beugung, er geht durch die Tiefe, er geht durch mancherlei Trübsal und Leiden. Und warum Gott solche Dinge kommen lässt, könnt ihr sicher wissen, um uns alle neu zu beugen in seiner Gegenwart, neu mit uns zu reden, ja, uns zu zerbrechen, denn Gott wohnt in einem zerbrochenen und zerschlagenen Herzen und in einem demütigen Geiste. Das ist, was Gott will und möchte. Und deshalb wollen wir uns vom Geiste Gottes strafen lassen und sagen, Herr, nimm mich, wie ich bin, forme mich, gestalte mich. An jenem Tage wird alles andere nicht so viel zählen wie die innere Umgestaltung eines Menschen, nämlich das, was Gott an uns getan hat. Darauf kommt es an. Und wir wissen, sind wir Kinder, so sind wir Erben. Und dennoch heißt es hier an die Kinder Gottes, leget die Lüge ab, redet die Wahrheit ein, jeder mit seinem Nächsten. Zürnet ihr so, sündiget nicht und so weiter und so weiter. Gott will, dass wir dem allem nachkommen, damit seine Lieblichkeit über uns sein kann. Ach, dass wir Versammlungen haben könnten, in denen nichts Störendes mehr ist für Gott. Für uns ist ja nichts Störendes, wir sehen nichts, wir hören nichts. Aber Gott sieht und Gott hört mehr, wie wir sehen und hören. Und deshalb müssen wir darauf besorgt sein, nicht nur das wahrzunehmen, was uns schon so ins Auge fällt, sondern wir müssen Gott darum bitten, dass er uns helfen möchte. Und glaubt es mir, hier an dieser Stätte haben wir keinen Wunsch, uns an irgendwelchen Dingen zu beteiligen, die uns des Segens berauben. Hier an dieser Stätte haben wir nur einen Wunsch, zusammenzukommen, Gottes Wort zu hören, über niemand einen Stab zu brechen, niemanden irgendwie zu beurteilen, sondern jeder prüfe sich selbst und danach esse er. Und wir prüfen uns vor dem Angesicht Gottes, und bitten ihn um Gnade und um Verzeihung. Sein Blut wird uns waschen und reinigen. Und es wird alles gut werden zum Preise und zur Ehre seines Namens. Amen. Lasst uns aufstehen und beten. So wie ich bin, so muss es sein. Nicht meine Kraft, nur du allein. Dein Blut wäscht mich von Sünden rein. O Gottes Lamm, ich komm, ich komm. Lasst uns gemeinsam beten. Himmlischer Vater, wir kommen vor dein heiliges Angesicht. Treuer Gott, du hast uns Gnade geschenkt, dein Wort zu hören. Treuer Meister, sieh uns in Gnaden an. Schau auf uns herunter in dieser Stunde, in diesen Augenblicken. Treuer Meister, du weißt, in welch einem inneren Kampf der eine und der andere steht. Du weißt, wie oft Zweifel sich bemächtigen wollen, all derer, die im Glauben stehen. Treuer Meister, gib uns eine neue Belebung. O Gott im Himmel, möge dein teures und heiliges Blut, o Gottes Lamm, allen Schaden gut machen. Treuer Herr, völlige Versöhnung ist durch das geflossene Blut, Vergebung aller Schuld und aller Sünde. Herr, wasche uns rein, weißer wie frisch gefallener Schnee. Treuer Meister, offenbare dich uns aufs Neue. Herr, wir möchten, dass deine Gegenwart nicht nur in Worten, sondern in der Tat offenbar werden könnte. Jesus, segne in unserer Mitte. Belebe, o Gott, und wo nötig, möchte sich unser Mund auftun und aussprechen. Wenn der Feind uns immer wieder neu etwas in den Weg legen möchte, o Herr, lass wir es einfach aussprechen. An der Stätte, wo du mit uns geredet hast, da wollen wir mit dir reden, treuer Meister. O Gott, uns verlangt nach dir, Herr, mein Heiland und mein Hirte, der des Lebens Bahn uns brach, o Herr, wir bitten dich, brich dir auch hier eine Bahn in unserer Mitte. Möge deine Lieblichkeit hier sein, o Herr, dein Wesen, dein Wort, deine Kraft, o Gott. Ja, dass wir nicht alles nur verstandesmäßig erfassen, sondern im Herzen erleben. O Gott, wir beten dich an, wir geben dir allein die Ehre. Treuer Herr Jesus, wir beten für uns, ja für jeden Bruder, für jede Schwester. Treuer Meister, lass niemand in seinem Kampf allein, o Herr, sondern steh uns bei. Mögen wir dich ergreifen, wie Jakob dich damals ergriff. Mögen wir dich festhalten, wie er dich festhielt. Und mögen wir ringen, wie er gerungen hat, damit uns die Sonne aufgeht, wie sie ihm aufgegangen ist. Gelobt sei dein wunderbarer und herrlicher Name. Du lässt solche Dinge über uns kommen, o Gott. Nicht, dass wir verzweifeln, aber auch nicht, dass wir uns zu freudig geben, sondern dass wir dein Angesicht suchen, Herr, damit du dich neu offenbaren könntest inmitten deines Volkes. Ach, wir bitten dich, treuer Herr, möchte niemand an deinem Wirken zu kurz kommen, o Gott, sondern erfasse, was sich erfassen lässt. Wir danken dir, o Gott, und wenn es möglich und in deinem Willen ist, o Gott, Gib uns solche Versammlungen wie damals in Samarien, wo ein ganzes Werk geschieht von Gott aus und wo dem Teufel das Handwerk gelegt wird und wo es offenbar werden kann, dass der Sieg von Golgatha nicht nur in Worten, sondern in der Tat besteht, dass alle Feinde zum Schemel deiner Füße gelegt werden. O Gott im Himmel, wir preisen dich und wir beten dich an, Herr. Habe Gnade mit uns allen. Wir danken dir dafür und rühmen dein teures und heiliges Blut. Halleluja, deinem Namen. Amen.